Wir haben niemanden, der Hallo sagt.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Wer fängt jetzt eigentlich an?
Auweia.
Wir sind nur zu dritt heute.
Oh nein.
Ja.
Etienne hat gesagt, er hat keine Lust mehr auf den Scheiß.
Okay.
Er möchte nicht mehr über Kriminalfälle.
Ist aber abgesehen davon auch vom Trecker überfahren worden.
Ja, im Flugzeug abgestürzt und nein, der ist wirklich krank. Der ist so krank, dass er nicht sprechen kann. Ich glaube, der kann auch nichts hören. Der ist einfach im Bett und ja.
Dann gehört er da jetzt wohl auch hin. Und das, wo die heutige Folge Etienne eigentlich gewidmet ist, war Georg.
Die ist Etienne gewidmet?
Ja.
Weil wieder Leute ermordet werden, oder was?
Naja, Heimatfolge, sage ich mal, für Etienne, ne, heute.
Oh, ich glaube, ich bin im falschen Film gerade. Ich bin bei einer anderen Folge gerade im Gedanken.
Schon bei der übernächsten.
War gut, dass du das. Ich bin bei der übernächsten Folge und dachte mir gerade so, hä? Wieso ist die denn Etienne gewidmet? Aber jetzt weiß ich wieder, wovon du redest.
Georg, vielleicht mischen wir einfach. Könnte interessant werden.
Ja. Ich muss, bevor es gleich losgeht mit den ersten Morden hoffentlich, muss ich noch was klarstellen. Asche auf mein Haupt. Wir haben ja letzte Woche, Alice, ich hoffe, du kannst dich, vor zwei Wochen, du kannst dich noch erinnern,
ein super
Audible-Hörspiel vorgestellt, die Übergangsmanagerin Staffel 2. Besser stirbt man nicht. Und es gab viele positive Reaktionen, die gesagt haben, geil, danke für den Tipp. Da hören wir gerne rein. Und die es gehört haben, fanden es gut. Das Problem war, denen ist dann auch aufgefallen, dass ich Trottel den Name der Hauptdarstellerin, der Sprecherin Josephine Preuß falsch ausgesprochen habe. Ich habe Josephine Preuß gesagt und viele haben gesagt, ey, die heißt ja gar nicht so. Also Asche auf mein Haupt, sie heißt Josephine Preuß. Das möchte ich hier nochmal klarstellen. So.
Wunderbar.
Haben wir das auch getan?
Haken dran. Ja.
Ja.
Worum geht's, Alice?
Heute geht's um Manfred.
Das hört sich immer traurig an.
Ich habe gerade überlegt, wie kriege ich die Überleitung von Josephine zu Manfred hin? Ganz schwierig. Es gibt heute zwei Geschichten. Und zwar eine kurze, die schön sein könnte. Wenn sie wahr wäre.
Da sind wir im falschen Film hier, oder? Für schöne Geschichten sind wir nicht eingekauft.
Eigentlich nicht. Aber ich habe im Vorfeld schon mal überlegt, sowas wie mit dem Dänen aus Folge 6 passiert mir jetzt nicht nochmal und habe versucht, bei dem, was heute so alles passiert, meine Laune einigermaßen oben zu halten und zu überlegen, wie kriege ich das jetzt so hin, dass man nicht die ganze Zeit nur wie Etienne sagen würde, liebe Grüße an Etienne an dieser Stelle nochmal, danach eine Stunde lang nur eine Wand anstarren kann. Denn das ist ja nicht unser Vorhaben und unser Ansinnen. Und dennoch soll natürlich alles, was unser Manfred so tut und tat vor allen Dingen und vermutlich tat, auch angesprochen werden.
An Manfred, Entschuldigung, wenn ich Manfred höre, ne, dieser Name erinnert mich immer an so ein kleines Viech aus so einem Otto-Film, an so einen hässlichen, was war das denn nochmal?
Ich habe keine Ahnung, wovon
Eichhörnchen?
Das, war das nicht ein Schaf? Das siebte Schaf hieß Manfred? Nee, das hieß, wie hieß das nochmal?
Nee, von wie heißt denn dieser Film mit dem vielen Eis?
Ice Age?
Ja, genau, Ice Age. Und da gab es doch so ein, war das ein
Otto?
Georg.
Otto.
Klar.
War das nicht ein, ach kommt Leute, ihr kennt auch Manfred, gesprochen von
Mammut?
Otto.
Nee.
Mammut? Nein, nicht Mammut, das kleine Viech. Ist ja auch egal. Das ist nur.
Das kleine Viech, Mammut.
Georg, du arbeitest mit Profis.
Ja,
das ist ein Traum, oder?
Heißt das nicht? Okay, wenn es nicht Manfred heißt, dann kann ich mich ja in zwei Wochen wieder entschuldigen für einen falschen Namen.
Genau. Ach. Ich finde auch im Prinzip, wenn Etienne sowieso im Bett liegt, kann er das jetzt mal googeln, wer dieser Manfred ist aus dem Film mit Ice Age von Otto.
Ja.
Da geht's stark los. Wollt ihr die schöne Geschichte erst?
Ja, komm, erst mal die schöne Geschichte.
Erstmal die schöne Geschichte. Also.
Wir müssen uns aber eigentlich auch darauf eingrooven, dass wir versuchen, in jeder Geschichte das Schöne oder zumindest das Unterhaltsame oder Lustige zu sehen.
Ja.
Ja. Das ist ja quasi unsere Hauptaufgabe, weil wir ja sehr viele düstere Themen haben.
Richtig.
Okay, aber machen wir erstmal die schöne Geschichte.
Wir machen erstmal die schöne Geschichte und dann gucken wir mal, wie es wirklich war. Also wenn die Geschichte schön gewesen wäre, dann wäre Folgendes passiert. Manfred wächst auf als Einzelkind in Kronberg im Taunus. Und zwar wird er 1946 dort geboren.
Am Krieg, ne?
nach dem Krieg. Und als Einzelkind scheint es ganz gut zu gehen. Also wir haben nicht wie sonst hier Storys von Kindern, die alleine mit 9 Jahren in Kinderheime loslaufen müssen und wieder zurück und so, das deutlich nicht. So ganz fein alles. Der geht zur Grundschule 1957, wechselt er auf eine Realschule in Oberursel. Und nach der Realschule absolviert er in einer Frankfurter Traditionsdruckerei und einer sogenannten Klischeeanstalt, was ein einigermaßen witziger Name ist und sehr, sehr unbekannt.
Was ist das?
Eine Klischeeanstalt ist gewesen etwas, wo eine Drucktechnik, die es heute nicht mehr gibt, nicht mehr nötig ist, angewendet wurde, wo du zum Beispiel aus Fotos Druckvorlagen erstellt hast durch eine Ätztechnik. Und beginnt dort und schließt auch ab bei Georg Stritt und Co. in der Mainzer Landstraße 184, eine Lehre als Klischee-Ätzer. Das war ein
das klingt ein bisschen so nach Influencer oder Twitter-Persönlichkeit, ja, oder? Klischee-Ätzer.
Starker Name. Ich habe mir auch gleich nochmal angeguckt, was macht denn so ein Klischee-Ätzer eigentlich? Und das jetzt in den Raum zu stellen als Frage wäre einigermaßen dämlich, weil die allermeisten Leute, die ich kenne, darauf keine Antwort haben.
Naja, das ist jemand, der immer alles Negative sucht und viel rumätzt und Leute beleidigt.
Ja, und dann immer nur in Klischees.
Ja. Ne?
Zum Beispiel, wahrscheinlich ist dieser sehr freundliche Nachbarn Serienmörder. Das ist ja auch ein Klischee. Die hat er nicht geätzt. Tatsächlich hat er so Fotografien in Druckvorlagen umgewandelt. Hat diese Lehre auch abgeschlossen. 1967 ist er dann in die Bundeswehr eingetreten. Und zwar 2 Jahre lang und diente im Raketenartilleriebataillon 52 in Gießen. Und schloss das auch ab, arbeitete ab 1970 in seinem gelernten Beruf in Frankfurt und hat dann 1973 seine langjährige Freundin geheiratet. Nachdem er auch parallel auf dem zweiten Bildungsweg sein Abi gemacht hat, wollte dann nochmal studieren in Frankfurt. Das hat er auch gemacht an der Goethe-Uni, begonnen mit Kunst und Sozialgeschichte. Das hat er dann aber wieder abgebrochen und ja, dann im Laufe der Folgezeit hat er angefangen, so ein kleines Entrümpelungs- und Gartenbauunternehmen in Schwalbach aufzubauen, zusammen mit einem Jugendfreund. 1979 bekam seine Frau und er eine gemeinsame Tochter und lebten da fröhlich in Schwalbach in einem Einfamilienhaus in einer ganz pittoresken kleinen Siedlung. So 14.000 Einwohner hat die Schwalbach, also sehr überschaubar. Wie viel waren es bei dir da, Georg? Das ist auch
12.000, so die gleiche Größe.
Ja, so ja, diese Größe, ne? So diese kleinen weißen 50er-Jahre-Häuschen. Das Haus gehörte den Eltern seiner Frau, die hatten das wohl geerbt. Und da führten die ein ganz beschauliches Leben. Der war gut gelitten, der Manfred, in der Gemeinde und der spielte Saxophon und Klarinette und Flöte in einer Jazz-Kombo, hatte auch Auftritte mit seiner Band Overall Jazz Gang hießen, die gibt es übrigens, glaube ich, auch immer noch, soweit ich das rausbekommen habe und wurde immer als freundlich und unauffällig beschrieben, ja, und lebte so sein Leben.
Da haben wir es wieder. Freundlich und unauffällig, ne? Immer.
Im Moment sind wir noch gerade so, jetzt sind wir gerade wie so drei Nachbarn, die sich unterhalten, oder?
Ja.
Den Manfred, ne?
Den kenne ich.
Der
ist immer ordentlich.
Ganz netter Kerl, hier im Klarinettenclub gewesen und so.
Macht den Schnee pünktlich weg.
Nee. Und so endet die Geschichte dann auch. Kurze Folge heute, 10 Minuten sind wir
durch. Ja, ging ganz schnell, ne? Also wenn man den mal auch fragte, der hatte auch immer gute Gartentipps, sagten Nachbarn dann später. Also
immer hilfsbereit auch.
Immer hilfsbereit. Genau. Ja. Und
wie es dann. Ich habe nur keine guten Gartentipps, ich brauche aber welche. Okay, anderes Thema.
Naja, der Manfred, wie es dann manchmal so ist im Leben, seine Frau und er, die waren jetzt mit nicht so guter Gesundheit gesegnet. Seine Frau starb 2013 an einer schwereren Erkrankung und er starb dann auch 2014 im August an Speiseröhrenkrebs.
Und, ein Traum.
Und jetzt könnte man sagen, gut, die Geschichte ist zu Ende, die Tochter erbt. Ne? Das, ne, das ist eigentlich auch nicht so schlecht, wenn Ehepartner so relativ knapp nacheinander sterben, ist das auch dann gelaufen. Und Häuschen wird weiter vererbt und so geschah es auch. Er wurde dann beerdigt und dann ging unsere Gruselgeschichte los, möchte ich fast sagen, denn...
Er kam zurück.
Er kam zurück. Hallo. Ich hätte gerne meine Möbel wieder. Nein. Er kam tatsächlich nicht zurück in persona, aber er kam zurück mit einigen Anzeichen, die er hinterlassen hatte, denn seine Tochter und ihr Mann, sein Schwiegersohn, begannen im September
in das Keller Haus, zu durchsuchen.
Richtig. Das Keller, das Haus und vor allen Dingen eine angemietete Garage zu entrümpeln. Diese Garage hatte er seit Mitte der 80er Jahre angemietet. Das war witzigerweise so eine total freistehende Garage inmitten von so Häusern, die vollkommen deplatziert herumsteht. Wenn ihr in den Shownotes mal guckt, es gibt viele, viele schöne Links, die wir da wieder reinsetzen für euch, wo ihr all das auch bildlich anschauen könnt, was da so los war. Es ist viel fotografiert worden, auch diese Garage. Also die steht da, diese Garage, mitten auf so einem Platz und mit einem Garagentor. Und dieses Garagentor, so berichteten die Nachbarn immer, war abgeschlossen. Also da war wohl viel Bewegung in den letzten 20, 30 Jahren und die haben sich auch schon.
Woher wissen die Nachbarn das, ja, dass das Garagentor abgeschlossen ist? Gehen die erstmal so mal kurz gucken, Manfreds Garage, klack, 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 klack. Ach, ist zu, so ein Ärger.
Mein Vater sagt irgendwann mal, ich höre immer am Geräusch, wenn der Nachbar aus der Kneipe nach Hause kommt. Und zwar fährt er dann anders Auto, als wenn er nicht aus der Kneipe nach Hause. Man darf das nicht unterschätzen, was Nachbarn so hören und sehen. Und man darf natürlich auch nicht unterschätzen, was die alles so nicht sagen, was sie hören und sehen. Denn wenn uns eins klar geworden ist, auch über die letzten Folgen, dann sicherlich, dass die Provinz auch ein Ort ist, wo man hinterher ganz gerne redet, wenn die Sachen dann passiert sind. Und so Nachbarn verdächtigen kommt ja auch nicht so gut. Man kann nicht so easy wieder umziehen oder ein Haus verkaufen und so. Ne? Also da fällt denen dann hinterher auf, da war auch Nachtsbewegung häufiger drin. Ob das jetzt abgeschlossen oder ist oder nicht, wie sie das nur rausgekriegt haben, Georg. Aber guck doch mal, wenn du so unterwegs bist, wann wackelt denn da die Gardine, ne? Oder geht denn da mal? Also ich kenne es so bei uns aus der Provinz, wo ich aufgewachsen bin. Wenn meine Eltern mal im Urlaub waren und wir beiden Töchter wurden allein gelassen, eine Woche, was wir großartig fanden, dann repetierte die Nachbarin von gegenüber bei Rückkehr meiner Eltern, welche Autos wann vor der Hecke gestanden haben und welche Farbe und welches Kennzeichen.
Ja, vermutlich. Also ich denke halt gerade auch so bei mir, du sagst ja, die Garage steht irgendwie frei, wenn da irgendwie dann so 5, 6, 7, 8 Häuser drauf Blick haben und die Leute sonst nichts zu tun und es gab irgendwie noch kein Internet und so, dann guckt man einfach auch mal nach draußen, so ein, zwei Stunden lang. Und wenn dann jemand an der Garage sich zu schaffen macht oder nach Hause kommt, dann guckt man halt, okay, hat seinen Golf 1 da abgestellt, ist rausgegangen, hat aber nicht nur einfach die Garagentür zugemacht, sondern seinen Schlüssel aus der Hosentasche geholt und abgeschlossen. Ne? Und dann wird das halt notiert, also nicht zwingend auf dem Notizblock, der neben dem auf der Fensterbank liegt, aber vielleicht so im Kopf. Wenn das einem ein, zweimal aufgefallen ist, dann holt man vielleicht den Notizblock tatsächlich mal vom Telefontischchen, wo das grüne Posttelefon damals ja noch steht, mit der Wählscheibe. Da holt man halt diesen Notizblock mal und macht sich mal die ein oder andere Notiz, weil kann ja nicht schaden. Ne? Kann ja nicht schaden, auch mal ein bisschen aufzupassen. Ich war Jochen.
Als ich und meine Geschwister mal alleine im Haus waren, da haben wir gedacht, das wäre eine geile, clevere Idee, einfach mal auf unser Giebeldach zu klettern und saßen da zu dritt und fanden die Aussicht so schön. Und das hat der Nachbar dann beobachtet, hat dann unsere Eltern in Kenntnis gesetzt. Wir haben tierischen Anschiss bekommen und haben mit den Nachbarn nie wieder ein Wort gesprochen, weil wir gesagt haben, die blöden Petzen.
Ehrlich.
Okay, aber den Teil kann ich ja noch verstehen, ne? Wenn die Kids da auf dem Dach sitzen, man sich wirklich Sorgen macht, wenn die da runterfallen aus, ich weiß nicht, wie viel Meter Höhe, sind die halt tot.
Ja, klar.
Da würde ich mir auch denken, da sage ich halt lieber dem Nachbarn Bescheid, hör mal, deine Kids sitzen auf dem Dach, als dass irgendwie klein Kevin beim nächsten Mal irgendwie so 12 Meter in die Tiefe auf den Kopf fällt und danach nur noch Wackelpudding essen kann, ne?
Richtig. Aber als Kind versteht man das halt nicht. Dann denkt man, die blöden Nachbarn, die blöden Petzer. Weil wir so einen Anschiss bekommen haben, dass wir nie wieder aufs Dach geklettert sind. Also hat geholfen.
Das ist natürlich auch strategisch dann ein bisschen unpraktisch, wenn man den Anschiss bekommt. Weil dann weißt du, die Kids werden es dir nie wieder erzählen. Und die werden ab da nur besser versuchen, die Sachen zu verheimlichen. Wenn du dem Kind halt klar machen kannst, warum es da nicht drauf soll. Nicht, weil du wütend wirst, sondern weil es halt gefährlich ist. Dann hast du vielleicht eine bessere Chance. Aber naja, gut. Ja. Ihr seid nicht vom Dach gefallen, oder? Mhm. Und habt auch niemand anderen vom Dach geschubst, den ihr mit hochgeholt habt.
Nein.
Komm mal mit. Wir haben hier ein Dach, da kannst du mit drauf. Geh mal nach da vorne, da liegt was. Okay, waren bei der Garage stehen geblieben, die abgeschlossen war. Entschuldigung.
Genau, und die ist abgeschlossen bis zum 14. September 2014. Und an diesem 14. Septemberabend geht die Tochter mit ihrem Gatten diese Garage aufmachen, um nachzugucken, was denn da so sich darin befinde.
Plastikfässer.
Plastikfässer, nein. Wie kommst du denn da drauf?
Nein, Georg? Eine Gefriertruhe.
Weil, wenn irgendwo irgendwas gefunden wird, sind es immer Leichenteile in Plastikfässern.
Welche
in
der Farbe, Georg, haben die Plastik? Blau. Richtig.
Ach komm, hör auf, Georg. Ich hätte jetzt Gefriertruhe gesagt.
Ihr kennt diese blauen Plastikfässer, ne? Die stehen manchmal auch so neben den Mülltonnen hinter einer Gastrogeschichte oder so. Mhm. Da wird oft Fett und sowas drin entsorgt und die haben so einen Metallring, das mit so einem Deckel. Ja. Und die sind ganz, ganz dicht. Das heißt, die sind natürlich dafür dicht, dass die Inhaltsstoffe, die sich darin befinden, nicht hinausduften.
Mhm. Mhm. Wie viel blähen die sich da nicht auf?
Ich glaube, das ist ein Nicht-Blähmaterial aus der Weltraumforschung, Georg.
Meinst du?
Wie viele Fässer waren das? Und wie viel passt in ein Fass?
Das waren zwei. Mhm. Und als die da jetzt so reingehen in die Garage, in die Nordstraße 5, die Tochter und ihr Mann, sehen die beiden Plastikfässer und einen Haufen anderes Gerümpel. Mhm. Und machen diese beiden Plastikfässer auf und darin befinden sich in beiden Plastikfässern ein Haufen Leichenteile.
Mm.
Und zwar in beiden. Und das eine Plastikfass, das zu deiner Frage, Georg, blähen die sich nicht auf und explodieren? Ja, die können anscheinend eine ganze Menge ab, weil das eine ist auch ziemlich zerbeult. Das hat eine dicke, fette Beule auf der linken Seite. Das heißt, da muss mal irgendwas draufgefallen sein, da sagen die Ermittler später. Na, was da drin ist, ist erstmal maximal spektakulärer, denn Plastikfass aufmachen und dir guckt entgegen ein Arm, ein Fuß, ein Torso und diverse andere Teile einer weiblichen Leiche, führt in dem Moment natürlich dazu, dass die erstmal die Polizei anrufen. Das ist eine clevere Idee.
Also Arzt müsste man jetzt nicht mehr anrufen, in dem Fall zuerst dann tatsächlich.
Kannst du machen.
Ja, vielleicht.
Aber ich würde mal sagen, der Zustand des Patienten ist stabil zu dem Zeitpunkt.
Ja, und es ist wohl auch so, dass da nicht mehr ganz viel zu erkennen ist. Ne? Also auch dem Dümmsten wird klar beim Anschauen, das ist nicht gestern passiert. Ne? Sondern
die Frage ist ja auch, wie viele Personen sind da jetzt insgesamt drin? Ne? Dann musst du ja erstmal so eine Inventur machen. Weil es kann ja auch durchaus sein, dass das nicht jetzt nur zwei sind, sondern du findest zum Beispiel drei Köpfe und folgerst daraus, aha, offenbar mindestens drei Personen. Hm. Bin ich noch da?
Ja.
Eben hat sie ganz doll gehangen, einmal bei euch auch. Mal so.
Mhm. Alice bei ihm hat kurz gehangen, aber gut. Gut, wir sind bei der Inventur der Fässer.
Wir sind bei der Inventur der Fässer und hoffen, dass wir jetzt nicht wieder hängen. Im Moment liegt es und zwar jede Menge Leichenteile. Die Polizei wird gerufen, das Opfer ist schnell klar. Und zwar schreitet jetzt ein die Polizei ne, sofort mit dem Hessischen Landeskriminalamt und der Kripo Hofheim. Leitender Kriminalhauptkommissar in der Angelegenheit ist Frank Herrmann und der kriegt relativ fix raus, mit wem sie es da zu tun haben. In dem Fass befindet sich die Leiche der Simone oder auch Britta, da unterscheiden sich die Quellen. Manchmal wird sie Britta genannt, manchmal Simone Diallo, die zuletzt gesehen wurde im Herbst 2003, also zuletzt gesehen wurde 11 Jahre vorher.
Ich frage mich aber bei diesen Kriminalkommissaren, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, was ist das für ein harter Job, wenn du weißt, du gehst jetzt zum Tatort und du siehst immer eine Leiche oder Leichenteile.
Ja.
Also gerade diese Fahrt dahin, da macht man sich doch Gedanken. Wenn du weißt, okay, das sind Leichen, das weißt du ja, das sind Fässer mit Leichenteilen gefunden worden. Da kannst du ja nicht sagen, nee, die gucke ich mir nicht an und das stinkt. Ja. Also du musst da ja reingehen und gucken.
Finde ich eklig.
Oder?
Ja.
Ja, aber denkst du nicht, dass das besser ist, als wenn du es nicht weißt? Wenn du einfach nur irgendwo hingerufen wirst und denkst, ja gut, da haben die Nachbarn angerufen, weil sie seit 2 Wochen nichts von Oma gehört haben. Ja. Und dann findest du Leichenteile?
Okay, also meinst du, wenn du überrascht wärst? Ja, so kannst du dich darauf vorbereiten. Ja. Aber im Prinzip immer, du musst ja immer den Kontakt zu Leichen haben dann. Also du kannst den Fall ja nicht lösen, ohne dass du die Leiche gesehen hast. Und das stelle ich mir immer wirklich heftig vor in so einem Beruf. Ich möchte eigentlich nur einen Assistenten haben, der die Leichenteile anguckt und ich mache dann den anderen Kram, die Ermittlungsarbeiten am Schreibtisch.
Ist die Frage, ob Praktikanten das dürfen. Ne?
Okay. Unbezahlte Praktikanten, genau.
Du willst doch auch mal ein großer Kriminalhauptkommissar werden, geh du doch schon mal vor, wir kommen danach. Ja, das wäre vielleicht für die manchmal ganz schön, aber der Frank Herrmann, der leitende Kriminalkommissar, wenn ich euch den mal beschreiben darf, denn es gibt viele, viele Fotos von ihm. Die Ermittlung wird er nämlich begleiten lassen von einem Fernsehteam von Spiegel TV, um damit auch die Ermittlungen anzukurbeln, was reichlich clever ist. Wir hatten es ja letztes Mal schon, Georg, darüber, wie wird eigentlich Presse so involviert, um Dinge zu lösen, die noch nicht aufgeklärt sind, Zeugenaufrufe etc. zu starten. Also dieser Frank Herrmann ist ein Typ, wie er im Buche steht. Das ist ein sehr großer, kräftiger Mann, der so ein, ja, man kann sagen, sehr müde Augen hat. Also so sehr, so Tränensäcke unter den Augen, ganz tiefe Magenfalten. Der sieht schon so aus wie einer, der schon eine ganze Menge gesehen hat. Und das ist auch so. Denn unser Kriminalkommissar ist keinesfalls einer, der das zum ersten Mal tut. Der hat bisher in seiner Laufbahn, Jochen, schon an die 1000 Leichen gesehen. Das heißt, dem passiert es nicht das erste Mal und er weiß auch haargenau, was zu tun ist. Und jetzt geht er auch sehr schnell hin und schaltet andere Ermittler mit ein, um möglichst schnell sich klar zu werden, was ist da los gewesen, ne? Und wie kommt diese Frau in diese Fässer und was ist los mit dem Ermittler und so weiter und so fort, mit dem Manfred da, der die Garage angemietet hat. Also die Simone Diallo wird zuletzt 2003 gesehen. Die machen natürlich das einzig Richtige jetzt, die Ermittler, und sagen, wir müssen jetzt von diesem Opfer aus anfangen zu ermitteln. Anders macht es gar keinen Sinn. Denn der Manfred Seel ist ja tot. Und übrigens sein Geschäftspartner, der Werner Lederer, mit dem er gemeinsam diese Garage angemietet hat und diese Entrümpelungs- und Gartenbaufirma hat, der ist auch tot. Der ist 4 Monate vorher gestorben, übrigens ebenfalls an Speisenröhrenkrebs, wie es der blöde Zufall wollte. Also den können wir auch nicht mehr fragen. Jetzt gehen die los, die Ermittler, und gucken, was war das für eine Frau. Die Simone Diallo war in Frankfurt Prostituierte, zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 43 Jahre alt, schwer drogenabhängig und verkauft ihren Körper im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und zwar auf dem Straßenstrich. Also die bewegt sich in Kreisen, wie sie eigentlich tiefer nicht mehr sinken können, in einem Elends-Prostitutionsmilieu, muss man sagen, man könnte jetzt sagen, in der schlechtesten Riege der Prostituierten, die alles machen, um ihren Heroin-Kick zu kriegen oder was immer sie auch konsumiert hat. Sie ist nicht wohl gelitten in der Szene, weil sie schon so abgewrackt ist, muss man sagen. Es wird dann im Nachgang noch interviewt, die Nada Susic, der gehört die Galluswarte, das ist ein Kiosk im Gallusviertel, wo sich die Simone Diallo häufig aufgehalten hat. Die kann sich sehr gut an sie erinnern und sagt, niemand wollte mit ihr was zu tun haben. Die war total am Ende, die war ganz verdreckt, wurde auch von anderen schlecht behandelt, also auch von anderen Leuten, die sich dort im Straßenmilieu bewegt haben, weil sie auch ständig klamm und pleite war. hat Leute am Kiosk angebettelt, sie sollten ihren Bier kaufen und so. Und da fielen nicht viel gute Worte über die Simone Diallo. Gut, der genaue Todeszeitpunkt ist aufgrund des Leichenzustands nicht mehr ermittelbar. Relativ wahrscheinlich ist aber, dass sie auf dem Straßenstrich auch ihren Mörder getroffen hat. Denn eine frühere Kollegin berichtet, die war ein total lieber Mensch, als das losgegangen ist, als sie angefangen hat anzuschaffen, und war erst noch sehr fit, als sie im Milieu gelandet ist und ankam, hat dann aber wohl innerhalb von 5-6 Monaten extrem abgebaut. Aufgrund ihrer Drogensucht, wo sie täglich 150 D-Mark beschaffen musste, um auf ihre tägliche Dosis zu kommen. Also hat wohl sich dann auch stark unter Wert verkauft, und zwar hinsichtlich Praktiken, die auch eine entsprechende Klientel anzogen, nämlich Leute, Freier, die die ganz fertigen Prostituierten sich ausgesucht haben, die sie ganz stark kontrollieren und dominieren können.
Es ist ja irgendwie, du hast, glaube ich, geschrieben, oder nicht geschrieben, du hast, glaube ich, gesagt, dass sie über 40 ist, ne? Mhm. 42 oder so?
43 und, war sie.
Mhm. Das ist vermutlich, würde ich mal sagen, im prostituierten Alter jetzt auch so eher im etwas höheren Bereich angesiedelt, dann irgendwie stark drogenabhängig. Dann, so traurig das klingen mag, aber das ist ja dann irgendwie nachvollziehbar, wenn sie weniger normale, in Anführungsstrichen, Kundschaft hat und viel, viel Geld braucht, 150 pro Tag alleine für die Drogen, dass sie sich dann auf alles Mögliche an riskanten Sachen einlassen muss oder Sachen, ja, was sich entwürdigenden riskanten Sachen, wie auch immer, einlassen muss, die andere vielleicht nicht machen, wo sie sagen, okay, das habe ich nicht nötig.
Genau.
Nur um an das Geld zu kommen, was sie halt braucht, ne?
Genau. Und das berichtet auch ihre Kollegin, die auch Freier kennengelernt hat, die sie kennengelernt hat und die abgelehnt hat, aus genau diesem Grund, und gesagt hat, es gibt einfach, wenn du auf dem Straßenstrich arbeitest, du weißt genau, bei wem du nicht ins Auto steigst. Mhm. Und du kannst es relativ schnell erkennen, wer auch nur auf die richtig Bedürftigen, die nicht mehr können, die gerade auf dem Cold Turkey sind oder was weiß ich, also die sozusagen eine Notlage noch mal extremer ausnutzen. Das ist eine bestimmte Sorte Menschen. Der Ermittler sagt später, diese bestimmte Sorte Freier sind Freier, die ganz leicht dominieren wollen. Das heißt, die auf gar keinen Fall irgendeine Form von Gegenwehr bei etwas zulassen möchten.
Mhm. Ja.
Geht jetzt weiter, also die kontrollwütigen Freier, das sind die, wo die Kollegin sagt, das waren die, die sie hatte. Und die hat alles mitgemacht für Geld in ihrer Not. Und die ermitteln weiter, ne? Der Vermieter der Garage, die Familie von Robert Steyer vermietet diese Garage, der wird auch interviewt, der steht zunächst auch unter Verdacht. Ein ganz netter, normaler irgendwie Typ und sagt, ja, also, dass die ihn gefragt haben, war ja klar, es war ein bisschen anstrengend, weil seine Frau war gerade in Kur, und dann haben die Ermittler erstmal angerufen, ob die wirklich in Kur ist oder auch irgendwo in einem blauen Fass rumliegt, und sagt dann, das fand er schon ganz in Ordnung, dass die danach gefragt haben, und wo er helfen kann, tut er das.
Frau des Vermieters der Garage.
Ja, genau. Ja. Und da war dann aber alles in Ordnung, und die ermitteln weiter. So, die Soko Alaska wird gegründet. Alaska deswegen, weil der Manfred Seel in seiner Community, der bewegt sich in so einer Jazz-Community, als Spitzname Alaska genannt wird. Der hat eine Vorliebe für dicke Jacken und der reist auch wahnsinnig gern. Alaska ist auch ein Reiseziel, was ihm gut gefällt. Deshalb heißt die Soko, die nun ermittelt, über die nächsten Monate Soko Alaska, und die erstellen von dem Manfred Seel ein Psychogramm, um rauszubekommen, was ist denn das überhaupt für ein Typ. Das Umfeld, das haben wir schon gehört, das beschreibt ihn als netten Mann von nebenan. Besonders gut integriert ins Gemeindeleben, musisch begabt, die Auftritte, und so kommt die Soko zu dem Schluss, der hat ein perfektes Doppelleben geführt. Und zwar zwei Leben nebeneinander. Also das eine, was wir gerade gehört haben, und das, von dem wir jetzt mutmaßlich erfahren werden. Also dieses Einfamilienhaus in Schwalbach gucken die sich an, die recht beschauliche Siedlung, dass seine Frau kurz vorher gestorben ist. Und jetzt gehen die in das Haus rein. Und zwar in den Keller. und finden dort in den nächsten Tagen, haben einiges zu tun. Davon gibt es auch Fotos, die ihr euch angucken könnt, die wir posten noch in die Shownotes. Wir entdecken im Keller einen Raum vollgestopft mit Mülltechnik und Zeug. Einen Raum voll mit pornografischem Material. Und zwar sowohl in Printform als auch in digitaler Form vorliegend. Und zwar Hardcore-SM-Material, teilweise in Manga-Style, teilweise Snuff-Videos. Die entdecken eine Fotoentwicklungsmaschine. Jetzt wissen wir, der war ein Klischee-Ätzer und kannte sich wahrscheinlich auch mit solchen Techniken aus. Die entdecken einen Haufen Festplatten und eben auch einen Haufen Magazine, die Verletzungen und Verstümmelungen zeigen, die auffallend denen ähneln, die der Simone Diallo zugefügt wurden. Und zwar im Detail. Also die Ermittler fangen jetzt an, Körper zu zeichnen, einzuzeichnen, welche Verletzungen hatte diese Simone Diallo und vergleichen das mit dem Material, was sie in diesem Raum finden. Und es ist nahezu identisch. Die Ermittler sagen, und vor allen Dingen unser Ermittler Hermann, der schon viel gesehen hat, aber für den ist das jetzt auch eher neu. Ihm ist relativ schnell klar, das ist einer, der macht das nicht zum ersten Mal. Das ist nicht die erste Leiche und das wird vermutlich auch nicht die letzte sein. Denn dieses relativ spezielle Verletzungsmuster sind sowohl Schnitte als auch später dann funktionale Zerteilungsschnitte, um die Leiche zu zerteilen. Da sagen sie, jetzt müssen wir das zeitlich angucken. Und jetzt kommt meine Lieblingsermittlungsstrategie, nämlich die Zeitleiste. Und die beginnen jetzt, so einen kennen wir ja aus vielen Filmen auch, ne, wo dann von Geburt bis zum Todeszeitpunkt des Täters oder bis zum Auffinden einer Leiche die Stationen angeguckt werden und die Verbindungen, die Orte, wo sich der Mensch aufgehalten hat, um auch vielleicht Menschen zu finden, die ihn dort kannten. Damit fangen die jetzt an. Der Zeitstrahl Seel, der wird auch gezeigt in dieser Spiegel-TV-Dokumentation, beginnt 1946 mit seiner Geburt, der Kindheit in Kronberg im Taunus und der Schule und so weiter. Bis dahin alles gut. Jetzt wird es spannend ab seiner Wehrdienstzeit, von der wir gerade gehört haben, 67 bis 69. Ab da werden jetzt Zeugen und Auffälligkeiten gesucht und befragt.
Lass uns mal ganz kurz, also er ist 46 geboren, stirbt 2013, 14, irgendwas in den Dreh. Und die Leiche, die jetzt gefunden wird in seiner Garage, ist Vermisstenfall von 2003 oder sowas um den Dreh rum, ne? Ja. Das heißt, da ist er ja schon über 50, was war 57 oder so um den Dreh rum?
43, ne? Kommt das hin?
41? Moment, von 46 bis zur Jahrtausendwende sind es 54 Jahre.
Oder? Zumindest ist er in einem Alter, wo ein Serientäter schon getötet haben müsste.
Genau, also er ist ja irgendwie, ne, also geht da ja schon auf die 60 zu. Das heißt, man wird sich jetzt denken, wenn das jemand ist, den er auf dem Gewissen hat, dann hat er ja vermutlich schon 20, 30 Jahre mit ähnlichen Taten, wenn er Serienmörder ist. Wissen wir auch noch nicht, aber nehmen wir mal an, ne?
Exakt. Parallel könnt ihr euch vorstellen, was da los ist in diesem Schwalbach, diese Ermittlungen, ne, ist ja alles voller Polizei und Nachbarschaft hat jetzt mal richtig was zu gucken, was da alles gefunden und gesucht wird. Entsetzen ist groß. Die ermitteln wirklich auf Hochtouren und lassen das, wie gesagt, begleiten von Kamerateams. Es gibt eine Pressekonferenz, wo nochmal Details gezeigt werden. Fotos der Leichenteile werden nicht gezeigt, weil die viel zu grausam sind. Ich erspare auch hier uns Beschreibungen dessen. Da gibt es eine Menge, wer das nachlesen möchte, kann man das gerne tun. Die fangen mit diesem Zeitstrahl jetzt an. Die aktivieren alle möglichen Leute, zum Beispiel auch den Reservistenverband, ne, der Bundeswehr, um zu fragen, gibt es irgendjemanden, der Aussagen machen kann, was dieser Manfred Seel gemacht hat und wo. Und fangen nun an, ungeklärte Mordfälle zu suchen, die auf dieses Mordprofil passen. Die Frankfurter Szene in der Zeit um die 70er Jahre war eine der härtesten Prostitutionsszenen. Wir hatten es neulich in der Hamburg-Folge auch schon, ne? Die 70er, 80er waren eine wilde Zeit in Frankfurt am Main besonders. Jetzt wäre Eddie gefragt, ne, für diese Phase. Ihr habt sicherlich gehört von den Unruhen im Frankfurter Westend, die Hausbesetzer-Szene im Westend. Also die Polizei hatte einiges zu tun in der Zeit. Und da war auch eine Menge Bewegung in der Stadt. In der Zeit hat er ja geheiratet, 1967 mit der Frau zusammengekommen, 73 geheiratet, 79 Tochter geboren. Und die gucken sich jetzt an, gibt es vielleicht Frauenmorde, die waren jetzt nicht so unüblich im Prostituiertenmilieu, ne? Also so ein Ermittler wundert es nicht, wenn es ungeklärte Mordfälle gibt, weil dieses Drogenmilieu rund um den Frankfurter Hauptbahnhof derart verelendet ist, dass auch dort, Georg, du hast es auch schon öfter gesagt, in anderen Podcasts, Frauen einfach nicht vermisst werden, wenn die fehlen.
Na, da gibt's ja, vor allen Dingen, die, wenn du sagst, sie war auch noch unbeliebt bei ihren Kolleginnen, ne? Also so nach dem Motto, niemand mochte die, sprich, die hat vermutlich auch keine besonderen sozialen Kontakte oder Freundschaften in dem Bereich gehabt und da interessiert sich halt wirklich niemand für diese eine Frau, aber wenn du sagst, das ist ein Profil, also ein Opferprofil, dann hat das ja möglicherweise, war das zutreffend auch noch für andere, ne?
Ja. Und unser Hauptkommissar Herrmann sagt, er glaubt von Anfang an nicht, dass es nur um einen Mord geht. Zumal die Diallo auf derart grausame Weise zu Tode gekommen ist, dass er von einem Serientäter ausgeht. Und er sagt, er hat solche Fälle nicht oft. Die Öffentlichkeit soll ihm helfen. Und lässt es, wie gesagt, begleiten. Und nun fangen sie an zu gucken, was gab es denn da noch für Morde in der Zeit. Also Herrmann und sein Team arbeiten die Akten zum Fall Diallo durch. Die ist schon auffällig gewesen, vor allen Dingen wegen Verstöße, kleine Diebstahlsdelikte, Drogenbeschaffungsdelikte. Die Diallo ist auffällig auch gewesen, natürlich, weil sie übers Betäubungsmittelgesetz straffällig geworden ist. Und er guckt jetzt, gab es vielleicht in der Zeit so rund um die 90er Jahre Prostituiertenmorde, die auf dieses Profil passen? Und die Kollegin von der Diallo, die bis 2007 im Frankfurter Bahnhofsviertel anschaffen gegangen ist, die sagt aus, dass der Manfred Seel die Simone Diallo regelmäßig gesehen hat.
Guckt der zuerst nach den 90ern, weil, also, wir haben ja irgendwie so ein bisschen in den 50ern zur Schule gegangen und so, und dann geht's irgendwie weiter mit Druckerei und so weiter und so fort. 67 Wehrdienst. Ich hätte jetzt gedacht, man fängt irgendwie an, im Bereich 65 bis, keine Ahnung, 80er oder so mal zu gucken. Oder sind die Infos von da zu wenige?
Das machen die tatsächlich im zweiten Schritt, weil die zunächst gucken, gibt es Mordmerkmale oder Auffälligkeiten an Leichen, die denen Auffälligkeiten an der Simone Diallo sehr ähneln. Und gucken sich vor allen Dingen im Prostituiertenmilieu um. Wir werden es auch mit zwei Mordfällen aus den 70er Jahren zu tun haben, die ihm zugeordnet werden, mutmaßlich, was nicht belegbar ist. Das sind aber beides keine Prostituierten. Deshalb, ne, fallen die erstmal noch nicht ins Gewicht, sondern die gucken tatsächlich erstmal nach den 90er Jahren. Und da sieht man dann den Stellvertreter vom Herrmann, den Ralf Loray, die gehen so gucken, wo gab es denn alte Fundorte. Und zwar betrachten die den Fundort von Juni 91 an einem Waldstück, wo Pilzsammler im Juni die Leiche von Gisela Singh entdeckt haben, die 36 Jahre alt war. Eine obdachlose Straßenprostituierte, die war HIV-positiv, drogenkrank, hatte eine Tochter, die nicht bei ihr lebte, klar. Also sowas wie eine gescheiterte Existenz aus gutem Hause. Sie haben relativ viele Informationen über die, weil sie Stammgast war im Café Fix. Das ist eine Frankfurter Hilfseinrichtung gewesen für Junkies, an die sich wenden können. Und zu dem Zeitpunkt, als Gisela Singh verschwindet, ist die Drogen- und Prostitutionsszene in Frankfurt am Main so groß wie nie. Da sind im Stadtpark in Frankfurt lungern tausende Junkies rum. Es gab 91 in der Stadt 147 Drogentote, fünfmal so viel wie heute. Und die Polizei hatte ordentlich zu tun, dass diese Drogengeschichten da auch im Griff zu haben. Die Gisela Singh, wird berichtet, wurde regelmäßig von Rettungssanitätern aufgelesen, in die Uniklinik gebracht. Die war öfter bewusstlos, ging 16 Jahre lang anschaffen. Man weiß, dass sie das ohne Kondome tat, mit jedem Freier. Hauptsache es gab Geld und sei auch bei den schrägsten Typen eingestiegen. Also sagt sich der Ermittler, Gisela Singh ist ein perfektes Opfer, das genau auch in diese Merkmalsreihe reinpasst. Und zwei Jahre nach dem Mord an Gisela Singh im Dezember 93 entdeckt ein Straßenreiniger in der Nähe einer Überführung über der A661 bei Frankfurt einen blauen Plastiksack im Gras, und darin ist der Torso von Dominique Monroes, 31. Das ist eine Frau von der Karibikinsel Martinique, die obdachlos ist, drogenabhängig, und auch sie Außenseiterin der Prostitutionsszene, die auch ihren Körper unter dem üblichen Preis verkauft.
So, ich würde jetzt mal sagen, ich möchte jetzt die Runde mal nur mal ganz kurz unterbrechen, liebe Leute. Ich muss die ganz kurz unterbrechen, denn wir wollen ja auch unseren Partner der heutigen Folge mal reinlassen. Und ich bin froh, dass er endlich da ist. Und jetzt zeige ich mal auf dich, Alice. Ich weiß, du hast mir mal irgendwann gesagt, so mit Mobilfunkverträgen habe ich nicht so viel am Mut, die raff ich nämlich gar nicht.
Nee, ich raff da echt nie was. Ich sage dann immer, ja, wenn der Herr mir das erklärt am Telefon, und hinterher habe ich so einen Vertrag, wo ich denke, hä, was hast du denn da gebucht? Ja. Raff ich einfach nicht.
Ja, siehste. Und deshalb gibt es jetzt Simon Mobile, unter anderem so für solche Leute, wie du es bist. Das ist nämlich jetzt dein günstiger Handytarif. Achtung, inklusive 8 GB und einer All-Net-Flate ab 8,99 Euro monatlich. Was ich sehr cool finde, ist, dass man das Ganze dann monatlich kündigen kann. Das hat man ja auch nicht immer. Ja, nee, das heißt, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, sagst du einfach, Alice, das kündige ich. Ich will damit nichts mehr zu tun haben.
Ich bin raus.
Du bist raus.
Wie heißt das? Simon?
Simon Mobile. Das Geile ist wirklich, man kann auf simonmobile.de alle Infos zu den Tarifen kriegen, zu dem günstigen Handytarif. Und ich liebe dieses Testimonial. Geh mal bitte auf die Webseite. Es ist ein kleiner, süßer Waschbär.
Oh mein Gott, der ist wirklich süß.
Ich liebe Waschbären. Und tatsächlich, ich habe recherchiert, die Waschbären können wirklich auf den Hinterpfoten laufen und in den Vorderhänden was nehmen. Und dieser Waschbär hat ein Handy in der Hand. Das ist auch so okay. Das können diese Waschbären. Ich weiß nicht, ob
wenn der das Handy jetzt wäscht, wird es vielleicht ein bisschen kritisch. Aber was ich an dem Waschbären gerade faszinierend finde, ist, dass der ein bisschen aussieht wie Atze Schröder eigentlich. Der hat so eine Kutte an, ne? Das ist ja mega, der Typ.
Der hat eine Jeanskutte an.
So ein Rocker-Waschbär oder was?
Jetzt liebe ich noch mehr Waschbären. Und vor allen Dingen, wir sind ja auch ein bisschen, also du nicht, ich bin ja schon ein bisschen älter. Ja. Ich kenne ja auch noch diese Buttons, die man sich in die Jeansjacken gestickt hat.
Ja, die kenne ich auch. Ich hatte sogar eine Buttonmaschine.
What?
Hattest du Buttonmaschine, wo man Buttons selber machen kann?
Nee. Mhm.
Ja, eine ganz wilde Sachen in Buttonmaschine gemacht.
Frieden Wahnsinn. Schaffen ohne Waffen, weiß ich noch. Und so das Peace-Zeichen und all das hatten wir ja, als es noch den Kalten Krieg früher gab auf unserer Kutte. Und der Waschbär wirklich. Okay, ich würde sagen, meine Brille und seine Brille unterscheiden sich dann doch gewaltig. Ja, zumindest die Farbe, aber die ist natürlich von ihm noch ein bisschen cooler. Ja, das muss man.
Der Waschbär ist einfach mega. Aber weißt du, das ist jetzt schon, also mit den 8 GB monatlich ab 8,99 monatlich kündbar.
Ganz
wie
okay.
Ist denn das so mit der Netzabdeckung bei dem?
Es ist natürlich die Top-D-Netz-Qualität, wie du es gewohnt bist, also alles gut. Und vor allen Dingen, ich sag mal für dich, wie es geht. Einfach SIM-Karte bestellen, los telefonieren und surfen. Fertig. Du musst nichts mehr machen. Ich glaube, es ist genau das, was du gesucht hast.
Das stört die Mutti nicht beim Surfen.
Und das Ganze wird dann auch noch vom Waschbären erklärt. Die Webseite ist simonmobile.de, nochmal verlinkt in unseren Shownotes. Und der kleine Waschbär heißt Simon und wir sind schon ein bisschen verliebt.
Ein kleines bisschen. 2 Monate später finden sie zu dem Torso der Monrose auch noch die Arme und ein linkes Bein. Das heißt, der Täter hat offenbar auch hier wieder zerteilt. Die Merkmale, Todesmerkmale an den Körpern sind ganz klar Gewalt gegen den Hals. Und auch hier haben wir wieder die ganz typischen Merkmale, die schon beim ersten, mutmaßlich ersten Opfer beziehungsweise dem ersten in den blauen Fässern gefundenen Opfer beschrieben wurden.
Das heißt, er hat ein Bein behalten?
Das wissen wir nicht. Okay. Es sind auch, werden in Folge auch Körperteile einfach nicht mehr auffindbar sein, was zu nächsten Spekulationen führt, was der mutmaßliche Täter wohl damit getan haben könnte.
Es gibt ja immer so Spekulationen, wenn so zerteilte Leichen gefunden werden oder halt Körperteile fehlen, warum das passiert. Ne? Eine Möglichkeit ist halt immer Transport. Ne? Wenn du jemanden in deinem Haus oder in deiner Wohnung umbringst und möchtest dann eine ganze Person daraus schaffen, ist das halt sehr, sehr viel auffälliger, als wenn du irgendwas, also die Leiche zerteilst und dann halt in Sporttaschen, Müllsäcke oder sonst was packen kannst. Und das Zweite ist halt, um die Identifikation zu erschweren. Ne? Das, ja. Also gerade Hände und Kopf, das sind hier, die sind ja immer sehr, sehr wichtig, was die Identifikation betrifft.
Genau. Und offenbar gibt es hier bei unserem Täter auch noch eine andere Motivation. Da werden wir später nochmal drauf kommen, nämlich das Behalten wollen von Körperteilen, ja. Was über den Tod hinaus eine Form von Dominanz ist und Kontrolle. Also zu sagen, ich behalte was von dem bei mir.
Oder der stellt sich was Neues zusammen.
Ne? Ne? Ja, oder? Da gibt es auch einige Fälle von. Gott. Aber dieses Souvenirbehalten kennt man ja häufiger in der Variante, dass die Täter halt Schmuck, Ausweise oder sowas in der Art halt behalten. Ne? Das ist ja auch sehr, sehr häufig der Fall, dass es beim Überführen von Tätern hilft. Ne? Es hilft natürlich noch mehr, wenn du eine Hand von jemand anderem behältst, aber wenn du halt einen Ausweis von einer Person hast, die vermisst gemeldet oder ermordet wurde, dann musst du dich schon fragen lassen, woher hast du das, ne?
Ja, und in diesem Fall stellen die fest, also wenn jetzt Körperteile behalten werden, da müssen wir mal gucken, das war so Profiler, die werden ja gar nicht so gerne so genannt, diese Sonderermittler-Profiler, weil es zu sehr in diese amerikanische Serienrichtung ihnen geht. Aber da werden jetzt Leute eingeschaltet, die sich genau angucken, was ist denn da überhaupt los mit dem Menschen, mit dem mutmaßlichen Täter, der das da tut. Mhm. Und dieses Körperteile behalten, das deutet für die auch teilweise in so eine kannibalistische Richtung. Also ne, die nehmen erstmal alles ins Visier. Das Landeskriminalamt Hessen, unser lieber Herr Herrmann, holt zur operativen Fallanalyse Leute dazu aus München, nämlich den Alexander Horn. Das ist ein erfahrener Fallanalytiker, der übrigens in München auch die erste Dienststelle für derartige Analysen aufgebaut hat und der auch bei der Mordserie des NSU früh auf einen rechtsradikalen Hintergrund hingewiesen hat. Also die haben einen richtigen Profi mit im Boot. Horn ist ein großer, schlanker Typ, also wirklich so ein richtiger Anzugtyp, ist ein extrem präziser Mann, der geht mit Hermann an so einer Kleingartenanlage vorbei. In diesem Spiegel-TV-Special kann man das sehen, wo sie die weiteren Leichenteile der Dominique Monrose gefunden haben. Und der sagt, Georg, und da geht es jetzt auch darum, ne, warum zerlegt man Leute? Also, was ist die Motivation? Habe ich da Wunden zugefügt, um Wunden zuzufügen oder funktional zerteilt, um mir den Transport leichter zu machen, etc. pp. Der sagt also, der Mörder von Monrose, der ist beim Zerlegen des Körpers handlungssicher gewesen. Also der wusste genau, was er tut und hat sich auch ausgiebig mit diesem Körper beschäftigt.
Das folgert er woraus?
Das folgert er daraus, dass er Schnittsetzungen und Zerstückelungen ansetzte, die einem bestimmten Ablauf folgten, die zum Beispiel sehr gut passen zu dem, was in diesen Filmen zu finden ist oder in diesen Magazinen. Vieles können sie auch noch gar nicht von seinem Rechner und seinen Festplatten analysieren, weil der im Darknet unterwegs war und total verschlüsselt. Das dauert auch alles ewig. Bis
ein Rentner im Darknet?
Mhm, der wusste richtig
gut Bescheid,
ja. Das übrigens, die Frankfurter Mordkommission arbeitet da nicht das erste Mal mit Horn zusammen. Der Horn hat auch schon geholfen 2013, als es um diesen vermissten Fall Tristan, diesen vermissten 13-jährigen Jungen, der ist, glaube ich, allen geläufig, ging. Und der hat auch im Fall Tristan ein Täterprofil erstellt bei diesem sehr grausamen Mord an diesem Jungen. Und der sieht auch da Parallelen, die sich aber später nicht belegen lassen. Aber das, der weiß schon sehr genau, was er tut.
Es ist ja auch krass, wenn man sich das überlegt, aus heutiger Sicht, um wie viel es leichter es heute die Polizei hat. Also wir haben zum einen eine Möglichkeit, die es in den 70ern noch nicht gab, den automatischen Fingerabdruckabgleich. Das ging früher nicht, das musste per Hand gemacht werden. Dann die DNA-Analysen, die es in der Form auch erst irgendwie seit Mitte, Ende 80er gegeben hat. Und mittlerweile halt auch noch die ganzen Mobiltelefongeschichten, dass Leute halt immer, oder nicht immer, aber sehr oft ihr Telefon einfach dabei haben, das geortet werden kann, wo teilweise Mittäter dadurch geortet werden können, dass man sagt, du warst hier am Arsch der Heide im Taunus, hier waren nur drei Telefone angemeldet zu der Zeit. Wir haben einen Vornamen und wir haben ja einen Vornamen, der zu dem entsprechenden Telefon passt. Möglicherweise warst du mit dabei. Und Internet suchen, ne? Also wie oft habe ich jetzt, haben wir, glaube ich, neulich, Alice, erst drüber gesprochen, dass irgendwie jemand dann gesucht hat, wie erdrossle ich jemanden, wo vergrabe ich eine Leiche am besten? Und dann stehst du halt auch so ein bisschen sparsam vom Bezirksstaatsanwalt, wenn du gerade drei Tage vorher gegoogelt hast, wie zerhacke ich meinen Mann in 17 Teile? Und da wird der Mann in 17 Teile zerhackt gefunden.
Nicht so richtig clever, ne? Das irgendwie so zu machen. Ja, gut, was hatten wir? Ich glaube.
Moment mal. Der googelt, wie zerteile ich. Also
meine Frau.
Also, ja, es gibt, also dann muss es ja auch noch Suchergebnisse geben und dann YouTube-Kanal.
Nee, also das ist tatsächlich relativ häufig, dass Täter jetzt im Moment in der aktuellen Zeit halt Dinge suchen und Suchanfragen starten, die viele Parallelen zu einer Tat aufweisen, wobei man damit immer auch unglaublich vorsichtig sein muss. Weil nur, dass du auf irgendeiner Seite gewesen bist, heißt halt erstmal noch gar nichts. Da denke ich an einen Fall von einem Vater, der sein Kind im Auto vergessen hat, der in irgendeinem Subreddit gewesen ist. Und daraushin haben dann die Anwälte ihm einen Strick gedreht, dass er angeblich sein Kind absichtlich im Auto gelassen hätte, um es zu töten. Da muss man also sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Ich möchte es gar nicht wissen, was alleine, wenn man auf irgendeiner Aggregator-Webseite regelmäßig unterwegs ist, wie eben Reddit oder sonst irgendwie was oder in keine Ahnung was wie vielen WhatsApp-Gruppen und da auf irgendwelche Links geklickt hat oder wie Alice zum Beispiel oder auch ich regelmäßig recherchiert und Podcasts hört.
Sagen, Georg.
Ja, eben. Was wir alles googeln. Und wenn dann halt irgendwas in unserem Bekanntenkreis passieren würde, wären wir bestimmt auch direkt auf der Liste auf Platz 1. Also ja, und deswegen ist es so interessant, dass dieser ja doch ein bisschen ältere Herr, ne, zu dem Zeitpunkt, wo er verstorben ist, war er auch schon dann über 60, immerhin, was heißt schlau genug war, aber immerhin im Darknet unterwegs war, was ja auch nicht etwas ist, was jeder von uns irgendwie ständig tut und was es der Polizei wiederum erschwert.
Und die beschreiben den, die Profiler auch, als hochintelligent. Ja, also die sagen, das geht gar nicht anders, so wie der vorgegangen sein muss. Und ist ja alles irgendwie schwer ermittelbar und sowieso auch nicht mehr nachvollziehbar, denn gegen Verstorbene wird ja nicht verhandelt in diesem Land. Ne? Das ist ja ein nochmal so ein Phänomen. Die gucken jetzt weiter. Und jetzt geht's in die 70er, Georg. Die überprüfen, machen Folgendes, ja. Die merken, wir müssen so eine Neigung, wie der hat, ne, die fällt nicht vom Himmel. Die müssen viel, die merken, wir müssen viel weiter zurückgehen bei der Suche nach weiteren Fällen. Und jetzt machen sie Folgendes, was ich in der Reihenfolge ziemlich clever finde. Die überprüfen zuerst Verletzungsbilder und dann Tatabläufe. Also, das ist wirklich so ein, wie so ein Handwerk jetzt, ne? Das ist ein richtiges Puzzle, was die zusammensetzen. Und zwar inspizieren sie komplett alle Parallelen irgendwie, die es gibt bei allen möglichen ungeklärten Mordfällen. Die lassen die Asservate, die es noch gibt, und die gibt es auch aus den 70ern, lassen die mit der neuesten Labortechnik untersuchen. Die gehen viele, viele Jahre zurück und die werden fündig. Und zwar so, dass es passt. Und zwar im Februar 71 entdecken Spaziergänger in einer Gartenhütte am nördlichen Frankfurter Stadtrand die Leiche von Gudrun Ebel, die nicht in das Prostitutionsbild passt. Die ist 19 Jahre alt und der Täter hat die junge Frau erdrosselt vieles getan mit ihrem Körper, was ich uns jetzt erspare. Und schon 71 notiert der Rechtsmediziner, der Täter muss anatomische Kenntnisse haben. Sonst kann ich so nicht mit einem Körper umgehen. Der muss sich auskennen. Der Kommissar Herrmann, der besucht nun die Schwester der Gudrun Ebel. Auch das wird dokumentiert, um ihr den neuesten Ermittlungsstand dieses sehr alten Mordfalles zu sagen und sagen, es gibt da einen mutmaßlichen Täter. Die Schwester berichtet, sie hat nicht vergessen, wie dolle wütend ihre Mutter war, als Gudrun 4 Tage nicht nach Hause gekommen ist. Die 19-jährige Gudrun, die als Putzhilfe in einem Krankenhaus gearbeitet hat. Übrigens wohnte die Gudrun mit ihren 7 Geschwistern in einem besetzten Haus im Frankfurter Westend mit ihrer Familie. Die Familie hat sehr, sehr eng zusammengehalten. Und Gudrun sagte, ihre Schwester, die war überhaupt keine, die zu irgendwem ins Auto gestiegen wäre. Damals konnte man schon davon ausgehen, dass sie irgendwie überwältigt worden war. Jetzt konnte man rausbekommen, anhand der alten Asservate, dass sie einen extrem hohen Alkoholpegel im Blut hatte, also betrunken gemacht worden sein muss, in dieses Gartenhaus verschleppt.
Moment, sie muss ja nicht betrunken gemacht worden sein, sie kann auch einfach nur gesoffen haben.
Hat sie wohl nicht, sagt die Schwester, also das ist okay. Straight Edge, ne? Also die haben sich da schon irgendwie sehr positiv über die Gudrun geäußert, die immer ein sehr zuverlässiger, sehr caring Mensch war und wie es ja manchmal so ist, ne, ich stelle es mir manchmal so vor, wenn man so in so Hippie-Familien aufwächst, die kriegen oft sehr konservative Kinder, die dann sagen, Hippie, ich will nicht mehr, geht so, ne? Papa, kannst du mal einfach jeden Morgen um 8 zur Arbeit gehen und um 5 Uhr wiederkommen? Dann können wir mal ein Haus mieten, statt es zu besetzen und so. Dreht sich ja manchmal auch ein bisschen um mich, spinn rum, ich weiß es überhaupt nicht. Gudrun Ebels Bruder, der lebt in Frankfurt, der sagt, die Kollegen von dem Herrmann hätten schon sehr, sehr vorsichtig versucht, ihm diese Hiobsbotschaft mitzuteilen, dass seine Schwester wahrscheinlich Opfer eines sadistischen Serienmörders geworden ist. Er sagt, das geht halt nur nicht einfühlsam, ne? Wie sagt man sowas? Und auch der Kommissar Herrmann sagt irgendwie, er hat so oft schlechte Nachrichten überbracht, es gibt keinen guten Weg, ne? Man muss das sagen und dann damit umgehen. Ja, ab jetzt hockt der gute Herrmann mit seinem Team jeden Tag im Kommissariat 11 und geht immer wieder alle möglichen Morde durch. Der sagt, der Fall Gudrun Ebel ist auch keine Einstiegstat. Ne? Auch da schon nicht. Dafür ist die Tat viel zu heftig. Die Handlungsweise des Täters auch hier wieder sehr koordiniert, sehr kontrolliert. Er sagt, er glaubt, der Mörder muss das geübt haben. Und er tippt drauf, ist natürlich alles nicht belegbar, aber das tut auch der Münchner Kollege, der sagt, vielleicht hat er das vorher geübt an Tieren. Es gab wohl eine Reihe von Pferdeüberfällen auf Pferde in der Zeit oder Leichenschändungen. Sie vermuten jedenfalls, dass da eine ganze Menge vorher schon los gewesen sein muss. Das ist alles lange verjährt. Die Akten dazu sind vernichtet, da werden sie nicht mehr fündig. Aber dann finden sie einen Fall, der auch passt, und zwar den Fall der Hatice Erül Kiroglu. Deren Leiche wird im April 71, 2 Monate nach dem Tod von Gudrun Ebel, im Frankfurter Gutleutviertel gefunden. Die Hatice ist 23 Jahre alt, ist Gastarbeiterin aus der Türkei, lebt erst seit wenigen Monaten in Deutschland, hat 2 Kinder, die in der Türkei darauf warten, dass die Mutter sie nachholt. Die leben bei ihrem Vater. Hatice legt in Deutschland Kopftuch ab, kleidet sich modern, nennt sich Maria, arbeitet in einem Seniorenheim, wie übrigens auch die Gudrun Ebel. Die kannten sich zwar nicht, aber die haben in der gleichen Pflegeeinrichtung gearbeitet. Und auch dieser Täter ist teils amputiert, verstümmelt und hat die Verletzung, weist die Verletzungen auf, die auch die Leiche aus dem blauen Fass in der Garage aufweist. Jetzt sucht die Arbeitsgruppe Alaska nach Helfern oder Mitwissern. Wir tragen die Details zusammen und fragen sich, wer war denn das? Ne? Und stellen fest, dass es möglich sein kann und dass auch mit Hilfe des Profilers, der denen weiterhilft aus München, dass es ja dann offenbar zwischen den 70er und den 90er Jahren eine Ruhephase gegeben haben muss. Und das ist wohl nicht so unüblich. bei Serienmördern, wenn die sozial sehr gut stabilisiert sind. Das heißt, der hatte in der Zeit ein Studium, der hat eine Tochter bekommen, der hat sich auf Familie konzentriert, der war stark unterwegs. Plus, er begann erst in den 90ern beobachtet, sich auf dem Frankfurter Straßenstrich zu bewegen, und zwar mit den Vorlieben, von denen wir bereits gehört haben, nämlich eher in die sadistische Ecke. Es war kein beliebter Freier. Und in der Phase bis dahin war nicht viel los. Die Ehe, so wird später gesagt, der Hermann ist der Einzige, der das Tagebuch der Mutter gelesen hat, also der Ehefrau des Manfred Seel. Die Ehe schien nicht besonders glücklich und der Manfred Seel wohl auch eher umtriebig, viel unterwegs. Man ließ sich aber so gegenseitig in Ruhe und die verreisten auch viel. Die hatten beide relativ eine Neigung zum Alkohol, Manfred und seine Frau. Der hatte sich da dieses Kellerzimmer eingerichtet und sich dort beschäftigt. Frau und Kind kannten offenbar keine Details. Die Ehefrau schrieb jedoch in ihr Tagebuch: Im Keller brennt wieder Licht. Also es ist schon etwas gewesen, das sie registriert hat, aber wie es manchmal so ist mit Ehen, die funktionieren sollen, manchmal funktionieren die auch ganz gut, weil man sich in Ruhe lässt.
Manchmal guckt man auch einfach mal nicht in den Keller, ne? Besser ist das.
Ja.
Haben die irgendwie... woher hatten die das Geld? Weil wenn du sagst, die verreisen und Alkoholiker oder viel Alkohol plus Prostitution.
Der hatte ja seine Entrümpelungsfirma und seinen Gärtnereibetrieb, war selbstständig, okay. Das lief ganz gut. Ne? Und er war mit seinem Kumpel Werner da unterwegs. Zu dem wird später auch noch was rauskommen. Es gab noch mehrere Hilfsarbeiter, die Aussagen gemacht haben, die sich gewundert haben, was und wie in dieser Firma verfahren wurde. Das auch alles jenseits des Wissens dieser Ehefrau. Manfred Seel trank. 1994 machte der einen Entzug. 1996 war der auch mal wegen einer Suchtproblematik in der Klinik. Der ist aber auch viel verreist. Also mit seiner Frau auch öfter nach Griechenland, nach Spanien, in die USA, Vietnam, Südafrika, Thailand. Der war in Swasiland. So, und
also richtig weit auch, ne? Nicht mal irgendwie zum Gardasee oder so?
Genau. Zwischendurch haben sich die Ermittler, weil die fanden jetzt keine, die haben natürlich gesucht nach Fotos von Leichen, ne? Die haben sich überlegt, na klar, wenn das ein Serientäter ist, der fotografiert die Leichen, der will das, ne, dokumentieren, aufbewahren, fanden die zunächst nicht. Und dann fragen die den Harry Meyer, der den Manfred Seel gut gekannt hat. Der hat in den 70er Jahren mit ihm auch eine Firma für Wohnungsauflösungen gegründet und erzählt, was er von dem Seel weiß. Und der erzählt, dass der Geschäftspartner vom Seel und der Seel, dass beide schwer gesoffen haben und wie so symbiotische Leute, die waren sehr symbiotisch zusammen. Also die sah man nie eigentlich alleine. Und dieser Seels Jugendfreund hatte eine Wohnung und diese Wohnung bewohnte dieser Jugendfreund alleine. Man hielt sich dort aber viel auf und dort gab es ein geheimes Zimmer, zu dem dieser Harry Meyer keinen Zutritt hatte, wo aber immer wieder auch Prostituierte von der Straße offenbar auftauchten über Tag. Häufig tat der Manfred Seel das übrigens an Wochenendtagen. Ne? Also der arbeitete schon ganz normal unter der Woche und wird dann auch zu Hause gewesen sein. Aber so an einem Samstag mal zu sagen, ich habe heute wieder eine Bandprobe mit meinem Jazzorchester, ne? Ist schon machbar. Dieser Harry Meyer sagt jedoch, der Seel, der hat immer gemacht, was der andere ihm aufgetragen hat. Und da sei wohl auch, das wäre ihm teilweise auch widerlich gewesen, wie die so drauf waren.
Welcher andere?
Der Manfred Seel hatte ja einen Geschäftspartner, den Werner Lederer, der vor ihm verstarb, auch an Speiseröhrenkrebs. Ganz zu Anfang haben wir von ihm gehört. Den kann halt auch keiner mehr fragen. Ja, die Ermittler glauben auch, und die Profiler, dass der Täter seine grausamen Fantasien im Laufe der Jahre gesteigert hat, bis hin zu dem Behalten von Leichenteilen, zumal der Wiederholungszwang bei sadistischen Tätern enorm sei. Da gibt es auch noch mal ein Stück von Lydia Benecke dazu. die sich aus forensischer Sicht nochmal dieses Täterverhalten anguckt im Nachgang. Ja, und wie gesagt, im Frankfurter Milieu, ne, wenn da eine nicht mehr kam, dann blieb die eben weg. Das juckte jetzt auch nicht so, das hat keinen so wirklich interessiert. Ja, es gab dann nochmal den Verdacht, dass auf das Konto des Manfred Seel auch der Tristan Brübach-Mord 1998 ging. Das wurde aber widerlegt. Man hat tatsächlich den Seel auch nochmal exhumiert und Fingerabdrücke genommen. Das ging allerdings nur noch an 6 von 10 Fingern, weil jeweils Daumen und Zeigefinger so stark verwest waren. Ein bisschen schade, weil das ja nun die Finger sind, ne, womit man am meisten greift. Die haben auch nochmal seine Klarinette untersucht damals, um zu gucken, sind da Fingerabdrücke drauf, die sie verwerten können. Das hat alles zu nichts geführt.
Und, aber das, der passt ja auch gar nicht ins bisherige Opferbild, oder?
Insofern passte der ins Opferbild. Ich habe mich mit der Beschreibung ein bisschen zurückgehalten, weil auch da die Leiche arg zugerichtet wurde und auch Teile fehlten. Und insofern sagte der Ermittler aus München, da diese Tätersorte, sage ich mal, sowieso vollkommen jenseits allen Menschlichen agiert, es ist eigentlich wurscht, ob es eine Frau ist, ein Mann ist, ein Junge ist, es geht um die Tat, ne? Sondern es geht um das zu tun, um diese Kontrolle auszuüben.
Gibt es da einen Triggerpunkt eigentlich bei solchen Taten, also wo die... Weiß man da was drüber, dass man immer sagt, okay, wenn das und das erreicht ist, dann geht es bei denen los. Wahrscheinlich ganz unterschiedlich, ne? Mich würde mal interessieren, ne, wo ist der Punkt? Ist das besondere Wut oder keine Ahnung oder irgend so ein Triggerpunkt, wo die sagen, okay, alles klar, ich renne jetzt los, ich hole mir eine Prostituierte, zerschneide die.
Also ich glaube, Lydia Benecke beschreibt es sehr gut, es sind gar keine Gefühle im Spiel. Also das ist eine recht emotionslose Angelegenheit bei Sadisten dieser Sorte, die tatsächlich, das ist eine rein triebgesteuerte Geschichte. Also das hat nichts damit zu tun, dass er auch irgendwie nochmal ein Gewissen, solche Täter haben keine Gewissensbisse, die haben keine Schuldgefühle, die folgen dann dem Drang, das zu tun. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste, Alter, Geschlecht, Herkunft der Opfer. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Sondern es muss das getan werden, was es funktioniert wohl über längere Zeiträume, wenn die sozial sehr eingebunden sind, und einen anderen Druckabbau finden. Also für diesen Trieb, wie zum Beispiel so ein Kellerzimmer, wo ich dann vielleicht dann auch ab, keine Ahnung, 1995 derbe ins Darknet kann. Und mich austauschen in anderen Communities und das nicht in realo tun muss, sondern ne, das eine ganze Weile schaffe, das nicht zu tun, indem ich da meinen Druckabbau woanders finde.
Aber 20 Jahre ist halt echt eine verdammt lange Phase. Vor allen Dingen die beiden, wenn sie ihm zugeordnet werden können, die ersten Morde sind nur 2 Monate auseinander im Jahr 1971 und da haben wir ja schon gehört, dass die Polizei sagt, das waren vermutlich nicht die ersten, denn derjenige hat Erfahrungen im anatomischen Bereich und die hat er ja nicht berufswegen. Der ist ja jetzt weder Arzt noch, keine Ahnung, Metzger oder sonst irgendwie was in der Art, wo du zumindest sagen könntest, da hat er ein bisschen was in Erfahrung mit irgendwelchen Lebewesen gesammelt. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass es möglicherweise vorher schon Taten gab, dann 2, die sehr nah beieinander liegen mit 2 Monaten. Und dann 20 Jahre Stille und dann geht's halt wieder los in einem relativ schnellen Rhythmus. Dann fragt man sich wirklich so ein bisschen, war es wirklich 20 Jahre lang ruhig oder gibt's einfach nur keine, also wurde da niemand gefunden, der ihnen zuzuordnen ist?
Die haben noch mehrere gefunden und haben gedacht, könnte noch sein. Und zwar einmal im 99 wurde Gabriele de Haas gefunden, eine drogenabhängige Prostituierte, möglicherweise über ein SM-Forum im Austausch an den Täter gelangt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Leiche ist bisher nicht gefunden worden. Dann 2004 wurde nochmal ein in Alufolie gewickelter skelettierter Frauenkopf in der Staustufe Offenbach gefunden. Das Gesicht konnte computergestützt forensisch rekonstruiert worden, aber die Identität ist noch nicht geklärt. Und zu den Opfern die Dominique Monroes, haben wir gesagt, 96 verschwand. Pia Isabel Heim, 27, eine Bankangestellte, die psychisch krank war, hat man auch überlegt, könnte das der gleiche Täter gewesen sein. Mhm. Den Kopf hat man gefunden in einer Kleingartenanlage in Frankfurt-Sachsenhausen. Und die war schizophren, diese Frau, hat schwere Medikamente genommen, also auch passt auch in so ein Hilflosigkeitsbild, zumal sie schwer schizophren war. Und dann fehlte im 98, im Juli, eine weitere drogenabhängige Prostituierte, die auf dem Straßenstrich arbeitete und aus dem Bahnhofsviertel heraus verschwand, die Julie Anna Schröder, eine ganz junge Frau, 18 Jahre alt, total abgemagert, in einem desolaten gesundheitlichen Zustand. Die Leiche wurde bisher auch nicht gefunden, aber die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Also all diese Manfred Seel mutmaßlichen Opfer, es ist komplett auf Indizien beruht das. Ne? Also nichts konnte da letztendlich bewiesen werden. Die Tochter hat sich, ne, die müsste jetzt so um die 43 sein, die hat sich danach in psychiatrische Behandlung begeben. Das kann man sich ungefähr vorstellen, ne? Wenn man da irgendwie ein offenbar harmonisches Leben führt und dann die Wohnung entrümpelt und sowas entdeckt. Dein Vater war ein Serienmörder. Kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, ne? Innerhalb der nächsten Zeit. Wie geht es eigentlich Leuten, die jemanden in der Familie haben, der sowas tut? Auch nochmal ein spannender Teil. Ja, die Ermittlungen wurden 2017 als Cold Case abgelegt. Die laufen schon auch noch weiter, aber diese Gruppe Alaska, diese Ermittlungsgruppe wurde aufgelöst. Man weiß jetzt, dass es Stand Dezember 17, dass der vermutlich der Täter nur im Rhein-Main-Gebiet aktiv war, also nicht außereuropäisch. Man hat das natürlich auch international verglichen, da aber nichts Vergleichbares gefunden an Verletzungsbildern. Ja, spannend ist und bleibt dieses perfekt inszenierte Doppelleben. Das war jetzt zum Beispiel in der literarischen Verarbeitung Vorlage zu dem True-Crime-Thriller Wolfswut von Andreas Gößling. Und vielleicht sagt euch Nele Neuhaus was, die schreibt diese Taunus-Krimis, die hat das 2018 auch verwertet, also als Vorlage dieses Falls ihren Roman geschrieben. Ja, es gibt eine Menge Quellen, es gibt eine Menge Verschwörungstheorien. Ich bin gestern noch mal in so einem Rabbit Hole gelandet, in einem Forum, wo Menschen glauben, sie könnten selber Mordfälle aufklären, ungelöste. Hei. Ja, war was los.
Das denke ich auch, wenn ich mir nur Zeit genug nehme. Ich habe so wenig Zeit, aber ansonsten traue ich mir das durchaus zu.
Da gibt es eine ganze Menge, die das tun. Also vor allem schlimmsten sind ja noch nicht gar nicht mal die erwiesenen Mordfälle, sondern so offene Fälle, wo du noch nicht mal weißt, ob überhaupt ein Verbrechen passiert ist. Wenn du dann da durchliest, was es alles an Theorien gibt und wie wild die teilweise werden, dann...
Ich glaube, das ist ein gefundenes Fressen für auch für Verschwörungstheoretiker und Leute, die an irgendwelche Aberglauben Freude haben und so.
Ich habe das neulich, Georg, haben wir doch auch drüber geschrieben, ne? Wenn man sich so überlegt, wie so, ne, wenn man sich so unterhält, was hätte alles sein können, dann kann man auch gleich sich was ausdenken. Da kannst du genauso gut dein Horoskop lesen, ne?
Wir haben halt darüber geschrieben, dass ich mich immer darüber aufrege, wenn ich so True Crime Podcasts höre und die über Fälle berichten, wo noch nicht mal nachgewiesen ist, dass es ein Verbrechen gab.
Ja.
Und dann wird irgendwie wild spekuliert und dann liest du dir halt die bekannten Informationen durch und vergleichst das damit, was dann die Podcaster als ihrer Meinung nach wahrscheinlichste Theorie veröffentlicht und sagst, okay, aber das passt doch überhaupt nicht zur Beweislage. Ja. Also das, was wir an Informationen haben, deutet doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass eine Person, keine Ahnung, Unfall gehabt hat, ertrunken, das heißt der Teufel was. Und deren erster Lösungsansatz ist dann immer, ja, der ist von Unbekannten verschleppt und ermordet worden und so weiter und so fort. Und mich macht das insofern immer irre, weil ich das haben wir schon häufiger gehabt, deswegen halt diese ganzen ungeklärten Fälle mit so viel Skepsis betrachtet, dass ich mich frage, welche davon, wenn überhaupt welche, wir jemals behandeln wollen, weil ich weiß, dass es mich auf die Palme treiben würde, wenn wir damit auch dieses Verschwörungsklientel anziehen, die in allem irgendwelche absurden Dinge sehen, weil die Menschen halt auch dazu neigen, einfache Erklärungen nicht zu akzeptieren, selbst wenn die einfachen Erklärungen die richtigen sind. Das ist ja immer ein ganz, ganz, ganz gewaltiges Problem.
Das wollen wir deutlich verhindern, Georg, dass du auf irgendeiner Palme landest. Das wäre total blöd. Und weißt du was, aber total lustig noch. Ich wollte euch noch eine lustige Information geben, weil ich habe mich
noch lustiger.
Ich hab mich noch viel lustiger als die bisherigen. Man glaubt es kaum, aber wir haben doch heute gelernt, dass es Klischee-Ätzer gibt.
Ja.
Ne? Die werden auch Chemigraphen genannt. Mhm. Was ich eigentlich auch noch ein bisschen cooler finde als Chemigraph. Wisst ihr, welcher berühmte Sänger auch Chemigraph gelernt hat? Und habt ihr in den 80er Jahren Trivial Pursuit gespielt?
Ja.
Wir sehen uns ja alle gerade über Kamera. Und es gab immer so ein paar Standardantworten für das 80er-Jahre-Trivial-Pursuit. Man kam zum Beispiel mit der Antwort Ronald Reagan sehr weit, weil nahezu jedem Bereich irgendwie Ronald Reagan eine Rolle spielte.
Beim Sport mit Elmar Baumann.
Ja. Und dann gab es aber einen heißen nonverbalen Tipp, der war bei uns erlaubt, wenn man einen rauskriegen musste, einen Prominenten. Und ich jetzt könnt ihr mal gucken.
Freddie Mercury.
Fast, aber ich mach mal, ihr denkt jetzt 80er-Jahre, ne? So rum. Ja. Und ich mache jetzt mal eine Geste.
Sie packt
Peter
sich,
Maffay?
Sie packt sich mit dem meine Zeigefinger Geste. An die Backe.
Peter Maffay war
das auch Witzige ist, dass ich als allererstes an Peter Maffay gedacht habe, ohne dass du die Geste gemacht hast. Ich weiß auch nicht warum.
Wie cool. Ja, Peter Maffay war das auch. Und dann wollte ich mich eigentlich noch um den Fall kümmern. Und jetzt stellt euch vor, der Peter Maffay war viermal verheiratet. Da war auch eine Menge los. Ich mache ja überhaupt keinen Scheidungspodcast. Zwischendurch war ich zwischendurch echt auf einem ganz anderen Trip. Aber die Geste, die ich gerade gemacht habe. Vielleicht, das ist ja ein Audioformat, das ist immer schwierig, wenn man sagt, guck mal, wer bin ich? Das ist Zeigefinger hier, ne? Da, wo Peter Maffay das Muttermal hat. Das war immer die verräterische Geste für du musst Peter Maffay sagen.
Ach so.
Peter Maffay ist Mutter, der war auch Chemigraph.
Also halten wir fest, Peter Maffay ist Mitverdächtiger.
Vielleicht, aber zumindest ist er über sieben Brücken gegangen, ganz doll. Ne?
Mhm, aber auch nicht als Erster.
Nee.
War das nicht auch von, wie war das dann? War das Karat?
Ja, im Original? Das war Karat und wo kam nochmal Peter Maffay her? Rumänien, ne? Glaube ich.
Oh ja, irgendwie sowas, glaube ich, ja.
Siebenbürgen.
Ja, herzlich willkommen drauf? Zum Peter Maffay Podcast. Es endet heute ein bisschen anders als die anderen Folgen.
Ihr hört mein Schweigen.
Ich steige klein und niedlich aus, oder?
Mir ist eben noch was eingefallen, wo wir gerade gesagt haben, so selber Fälle lösen. Ist euch das, also ich bin so ein Zuschauer, wenn ich so Kriminalserien oder Detektivserien sehe, ich reg mich immer furchtbar auf, wenn es dann bei der Zeugenbefragung geht. Da denke ich immer, das kannst du besser. Die gehen für meine Verhältnisse immer viel zu früh, verlassen die den Raum, ja, stellen nicht die richtigen Fragen, lassen sich viel zu sehr einschüchtern von ich hole jetzt meinen Anwalt, da würde ich sagen, da mach
redest
doch.
Redest du von Fiction oder redest du von Doku?
Nee, von Fiction. Ja.
Achso, okay.
So, und da denke ich immer so, grundsätzlich sind alle Zeugenbefragungen scheiße. Das mache ich, das würde ich viel besser machen. Ich hätte eigentlich sofort das, was ich brauche 10 Minuten, dann habe ich meine Informationen, die ich brauche. Und die lassen sich
um die Nase. Vielleicht hilft das auch, dass du bei den fiktionalen Geschichten halt immer weißt, wer der Täter ist und wie es abgelaufen ist.
Ja, okay. Das spielt für mich
nur Rolle. Georg, ach was, ich glaube nicht.
Die fragen das Falsche. Der war es doch mit der Axt.
Haben wir doch gerade gesehen, wie er um die Ecke gegangen ist. Mann.
Ja, aber trotzdem, selbst wenn ich das mal ausklammer in meinem Hirn, stellen die immer noch die falschen Fragen. Da reg ich mich jedes Mal, ich sitze immer davor, man fragt doch das! Das weiß, das muss er doch, das, dann verrät er sich doch. Aber nein, es kommt nicht. Vielleicht ist es auch geschuldet, das Drehbuch einfach, sonst wäre die Geschichte schon zu Ende. Das kann natürlich auch sein.
Das ist, finde ich, halt sowieso auch in so Krimis immer, du guckst auf den, mittlerweile ja immer auf den Zeitbalken in dem Player und weißt genau, 45 Minuten sind um, was auch immer jetzt passiert, das ist noch nicht die Lösung.
Ja.
Und es ist derjenige, der falsch verdächtigt wird.
Und was mir auch ziemlich auf den Sack geht, es ist immer eine Diskrepanz zwischen dem ermittelnden Kriminalhauptkommissarin und dem Chef. Der Chef sieht immer grundsätzlich alles anders. bombardiert.
Falsch, falsch auch.
Bombardiert immer die Ermittler. Das kann so nicht sein. Sie haben ja gar, es ist grundsätzlich ist immer, da haben sie gar keine Beweise. Genau. Und die Beweislast reicht doch überhaupt nicht aus. Da komme ich nie mit dem Staatsanwalt durch.
Genau.
Kriege ich beim Staatsanwalt nicht durch. So.
Voll, und dann
das ist eigentlich auch sehr vernünftig.
Ist, Snickers, ne? Aus dem, ja, Automaten, genau. Und sagen, das ist so eine Scheißarbeit hier. Wir wissen, so.
Immer diese Diskrepanz zwischen dem Chef und den ermittelnden Beamten. Das, also furchtbar.
Was, wie gesagt, was eigentlich ganz vernünftig, was mir immer wieder auffällt, ist, wenn Leute Kriminalfälle diskutieren, ist, dass sie halt glauben, wenn sie jemanden gefunden haben, der mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter ist, dass das alleine ausreicht irgendwem. Und dabei immer vergessen, du musst das halt auch stichhaltig beweisen können, dass derjenige das gemacht hat, was er gemacht hat. Und wenn du dann überlegst, was sind denn die Fakten, die Polizei zur Verfügung hat, dann sieht's halt oft ganz, 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 ganz anders aus. Ne? Gerade, also in, gibt ja so viele Serien, wo es halt um Fälle aus den USA geht. Wenn du dann halt nur sagen kannst, na, wir wissen im Moment nur, dass er irgendwann mal vor Ort war, dann reicht das halt noch nicht aus. Und dann hast du wieder den Chef, den Jochen gerade bemängelt hat, der sagt, damit komme ich beim DA nicht durch, das reicht nicht, der eigentlich genau das Vernünftige sagt. Ne?
Ja.
Und das ist echt extrem häufig. Es gibt alle möglichen, wir müssen jetzt nicht über jeden Kriminalfall sprechen, der in den letzten Tagen und Wochen irgendwie wieder mal durch die Presse gegangen sind. Aber da gibt es extrem häufig Fälle, wo Leute aufgebracht diskutieren, was für ein Justizskandal X oder Y sei. Und dann guckt man sich mal an, was sind denn überhaupt die Fakten? Was ist denn bekannt? Was ist denn nachgewiesen worden? Was ist nicht verjährt? Aber welche Aussagen existieren? Und stellt fest, es ist nicht viel. Es ist kein Wunder, dass eine Person freigekommen ist, weil du ihr einfach nichts nachweisen kannst.
Ne? Ach, komm mir doch heutzutage nicht mit Fakten. Also das braucht im Moment gar kein Mensch mehr.
Ja.
Das ist einfach, das ist einfach auch out.
Und was ich total cool finde zum Thema Fakten, da habe ich irgendwie auch sehr gelacht, als ich geguckt habe, warum eigentlich gegen Verstorbene nicht verhandelt wird.
Ja.
Was ja irgendwie Sinn macht, ne? Aber diese Juristensprache, die macht es manchmal sehr deutlich und sehr faktisch. Und das würde ich gerne noch nachliefern. Der Tod ist in der Juristensprache ein Verfahrenshindernis.
Okay.
Und noch dazu ist es ein unbehebbares, jedenfalls nach heutigem Stand der Wissenschaft, Verfahrenshindernis.
Stimme ich zu.
Und das Gericht muss bei einem Verfahrenshindernis den Prozess nach § 206a Strafprozessordnung einstellen. Nach dem Tod eines Angeklagten wäre also auch dann eine Verhandlung unzulässig, wenn ein großes Interesse an der Aufklärung besteht, was ja in dem Fall Manfred Seel durchaus der Fall war, ne? Für viele, viele Angehörige und viele, viele ungeklärte Mordfälle. Aber tatsächlich bleibt strafrechtlich das alles offen, was da passiert ist. Und da lehnen wir uns jetzt auch mal gar nicht verschwörungstheoretisch aus dem Fenster, sondern hoffen, dass das LKA Hessen weiter dran bleibt, mit neueren Erkenntnissen irgendwann mal arbeiten kann, den Fall weiter im Blick behält. Und in die Shownotes setze ich auch noch mal den Link zum LKA Hessen. Die haben da eine ganz gute Website am Start, finde ich. Kann man gut mal umgucken, gibt es auch ganz viele Bilder von.
Aber die ermitteln doch dann gar nicht mehr in die Richtung, oder?
Nee, also zumindest nicht mehr mit der Sonderermittlungsgruppe. Aber da wird schon immer wieder hochgeholt, der Fall.
Was natürlich immer wieder mal passieren kann, ist, dass irgendwas zufällig aufgeklärt wird nach einer gewissen Zeit. In dem Fall ist der Fall natürlich blöd, weil wir den Täter, also weil wir einen mutmaßlichen Täter haben und gegen den nicht mehr ermittelt werden kann. Der umgekehrte Fall ist ja auch sehr, sehr häufig, dass du halt einfach definitive Opfer findest, aber keine Ahnung hast, wer der Täter ist.
Ja, und der Mittäter, der mutmaßliche, das haben die nämlich auch gesagt, der hat das wahrscheinlich nicht alleine gemacht. Der ist auch tot. Ne? Also der ist ja vor ihm gestorben. Wobei die Alibis schon auch noch überprüft haben, also die waren schon sehr, sehr fleißig, diese Ermittlergruppe. Und der mutmaßliche Mittäter hatte tatsächlich Alibis zu den jeweiligen Mordzeitpunkten. Der Manfred Seel kein einziges. Der war immer in der Nähe.
Also eine Sache, die halt auch noch in den letzten Monaten und Jahren immer mehr aufkam, ist halt, dass freiwillige DNA-Proben, die Menschen abgegeben haben, um auf die Suche sich zu machen nach Familien und so weiter und so fort.
Ja.
Da gibt es ja so diverse große DNA-Datenbanken, Unternehmen, muss man schon sagen, dass die halt geholfen haben, sowohl Opfer identifizieren zu können, als auch Täter zu finden, ne? Das ist auch sowas, wo man nach und nach immer noch die eine oder andere Sache aufklären konnte. Und vermutlich in Zukunft immer mehr kann, weil die Beweissicherung ja heutzutage auch eine andere ist, eben im Wissen, dass es sowas wie DNA gibt, als sie das früher war.
Ja.
Alice.
Ihr Lieben.
Das war aber ein lustiger Fall heute.
Ich habe mir Mühe gegeben. Also es war wirklich eigentlich nur eklig. Aber
was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, ist, was er da irgendwie an Material bei sich irgendwie mit 20.000 Videos und zig Terabyte Daten in seinem Keller hatte, woraus die Polizei geschlossen hat, dass er sich davon hat inspirieren lassen oder gelernt hat, wie eine bestimmte Art, irgendwie eine Leiche zu beseitigen oder auseinanderzunehmen, funktioniert. Das habe ich noch nicht ganz gerafft.
Ich war so an dem Punkt, dass ich keine Lust hatte mehr, das zu raffen. Weil das war schon auch viel Material zum Angucken, wo ich dachte, jetzt muss ich mir aber die Augen auch mal mit 4711 ausspülen. Das ist schon auch nicht besonders angenehm, sich anzugucken. Also was die da, auch das LKA hat später ganz viel von dem, was die da gefunden haben, überhaupt nicht öffentlich sichtbar gemacht, einfach weil es so widerliches Zeug war. Ne?
Ja, sehr schöner Fall. Schöne Geschichte. Der Herr, schönes Leben gehabt, der Manni, Familie.
Ist es übrigens ein Faultier, ne? Um das nochmal aufzuklären. Manfred aus Ice Age ist ein Faultier.
Oh. Mhm.
Das ist doch eine schöne Klammer jetzt, oder?
Das ist eine total schöne Klammer, Jochen. Und apropos Faultier, also ich glaube, ich muss gleich auch mal faul sein, wie es bei euch.
Ja.
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 Immer. Also das musst du mir, die Anweisung musst du mir nicht geben. Das ist mein Default-Zustand.
Ich würde nie wagen, Georg, dir eine Anweisung zu geben.
Das ist gut. Auch gut.
Das würde ich mich einfach nicht trauen.
Sonst landest du in der blauen Tonne.
Aber wisst ihr, was ich heute schon gedacht habe? Vielleicht kann ich das ja sagen. Ich grab ja viel im Garten, ne? Da habe ich auch schon gedacht, ich mache mich bestimmt verdächtig, weil ich bin echt gut einsehbar, wenn ich hier ständig Bäume einpflanze und so ein Löcher grabe. Und ich glaube, das mache ich heute auch wieder. Letztes Mal habe ich nämlich Munition gefunden, alte.
Was für eine Munition denn? Pistole, Gewehr,
wir glauben Granate. Maschinengewehr, Georg und ich.
Muss man das
melden? Wir als Munitionsexperten.
Muss man das melden oder sammelst du die jetzt in einer schönen Box, damit alles irgendwann in die Luft fliegt?
Ich habe schon einen halben Löffel, ich habe ein paar Bombensplitter, ich habe schon ganz viel
gefunden. Das ist Berlin, ne? Da ist immer was los.
Ich warte aber auf wenn, was, wenn du jetzt wirklich hier welche von Manfreds Opfern bei dir irgendwie im Garten findest und dann gräbst du die aus und findest dann welche Knochen und dann ruft du erstmal die Polizei an und die sagen, ja, gucken wir mal ihre Search History an. Und dann denkst du dir ja, was
nun? Also ich habe hier im Haus eine Biologin zu wohnen und als ich neulich einen Knochen fand beim Graben, rannte ich aufgeregt einen alten, verwitterten Knochen und sagte, guck mal, ich glaube, ich habe eine Rippe gefunden. Dann sagt sie, das ist ein Schweinekotelett. Naja, manchmal aber hat auch nur einer ein Kotelett gegessen. Ne?
Wer vergräbt denn Schweinekoteletts im Garten? Also, das ist doch eine Vertuschungsaktion, oder?
Daneben liegt bestimmt was anderes. Ich werde da direkt daneben noch was einpflanzen. Das ist überhaupt die Idee, Georg, das mache ich heute. Ich grabe einfach weiter.
So, Leute, denkt dran, beim nächsten Mal müssen wir so tun, als hätte es in dieser Folge ganz, ganz viele Insider gegeben und wir hätten ganz viel über Etienne erzählt, dass er total irritiert ist und sich dann die Folge vom letzten Mal, also diese Folge hier, Minute für Minute anhört und sich fragt, was haben die da über mich geredet?
Oh, das ist eine gute Idee. Sehr
gut. Beides nichts.
Das machen wir.
Psst. Gut, dass keiner zuhört.
Tschüss zusammen.
Macht's gut. Tschüss.